Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul yajma'u بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 18. Juni 2022, gleich dem 28. Chordad 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe, so wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Vernunft, Religiosität und Ausgewogenheit in einer Person«. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Kroatische Parlamentsdelegation besucht Iran. US-Ex-Außenminister verteidigt erneut Ermordung des iranischen Generals. Und Boris Johnson zu Überraschungsbesuch in Kiew. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Kroatische Parlamentsdelegation besucht Iran. Eine kroatische Parlamentsdelegation unter der Leitung von Zlatko Hasanbegovic, dem Vorsitzenden der Iran-Gruppe im kroatischen Parlament, und mehreren Mitgliedern der Gruppe sind am Freitag in Teheran eingetroffen. Bei diesem Besuch, der nach 11 Jahren stattfindet, wird die Iran-Freundschaftsgruppe im kroatischen Parlament mit dem Vorsitzenden und den Mitgliedern der Kroatien-Freundschaftsgruppe im Parlament der Islamischen Republik Iran zusammentreffen und die parlamentarische Zusammenarbeit erörtern. Die Delegation wird auch an der Eröffnung der ersten iranisch-kroatischen Halal-Handelskonferenz teilnehmen, die heute Samstag in Teheran stattfinden wird. Die parlamentarische Diplomatie als Symbol der Stärkung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden Nationen ist eine wichtige Unterstützung für die Stärkung und den Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern in allen Bereichen, sagte Parviz Ismaili, Irans Botschafter in Kroatien. US-Ex-Außenminister verteidigt erneut Ermordung des iranischen Generals. Der frühere US-Außenminister Mike Pompeo hat erneut den tödlichen Terroranschlag auf den früheren Kommandeur der Quds-Brigaden der Islamischen Republik Iran, General Qasem Soleimani, verteidigt. In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem saudi-arabischen Al-Arabiya-Netzwerk lobte Pompeo den abscheulichen Terroranschlag auf den General Soleimani als eine der guten Taten der Trump-Administration und erklärte, er habe viele US-Bürger töten wollen. Generalmajor Qasem Soleimani, der auf Einladung der Regierung in Bagdad in den Irak reisen wollte, wurde am Freitagmorgen, dem 3. Januar 2020, bei einem Luftangriff von US-Aggressoren und Terroristen in der Nähe des Flughafens der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet. General Soleimani war eine prominente Figur im Kampf gegen Takfiri und Terrorgruppen, einschließlich IS in der westasiatischen Region. In dem Interview mit Al-Arabiya unterstützte der ehemalige US-Außenminister auch die feindselige Politik der Trump-Regierung, Politik des Maximaldruck gegen den Iran, und sagte, Sanktionen müssten verkettet werden, nicht nur gegen den Iran, sondern gleichzeitig auch gegen Russland und China. Nach dem illegalen Abzug aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA-Atomabkommen am 8. Mai 2018 startete die USA die sogenannte Politik des Maximaldrucks. Davon versprach sich Trump, Iran zu einem besseren Atomabkommen an den Verhandlungstisch zu veranlassen. Trumps Nachfolgeregierung, also die aktuelle US-Regierung, räumte eindeutig ein, dass die Iran-Politik der Trump-Administration völlig versagt hat. Im Wahlkampf hatte Joe Biden versprochen, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben. Immerhin gilt vielen Demokraten das JCPOA als außenpolitisches Meisterstück der Obama-Administration. Boris Johnson zu Überraschungsbesuch in Kiew. Der britische Premierminister ist am Freitag zu einem Überraschungsbesuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Dies ist bereits der zweite Besuch des britischen Premierministers in Kiew seit Beginn des Krieges zwischen der Ukraine und Russland. Johnson war bereits im April als erster führender Vertreter eines G7-Staates in die Ukraine gereist. In einer am Freitag abgegebenen Erklärung teilte das Büro des britischen Premierministers dazu mit, Johnson habe vorgeschlagen, ein umfassendes Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldaten zu starten, das alle 120 Tage bis zu 1000 Soldaten ausbilden könnte. Nach Angaben des Büros des ukrainischen Präsidenten besprachen Volodymyr Zelensky und Boris Johnson bei ihrem Treffen am Freitag in Kiew die Versorgung der Ukraine mit schweren Waffen und die Verhängung weiterer Sanktionen gegen Russland. Das Ausbildungsprogramm könne die Wende im Krieg gegen Russland bringen, sagte Johnson nach Angaben seiner Regierung. London unterstützt die Ukraine seit Beginn des russischen Krieges gegen das Land mit Waffenlieferungen. Unter anderem will Großbritannien mehrfach Raketenwerfer liefern. Zudem gehört das Land seit Kriegsbeginn am 24. Februar zu den finanzstärksten Unterstützern Kiews. Weitere Waffenlieferungen sollen folgen. Einen Tag zuvor, also am Donnerstag, reisten der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der italienische Premierminister Mario Draghi in die Ukraine. Russland. Rückkehr der Ukraine zu alten Grenzen ist nicht möglich. Rückkehr der Ukraine nach den alten Grenzen ist laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums nicht möglich. Am 21. Februar erkannte der russische Präsident Wladimir Putin die Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Donbass-Region an und kritisierte den Westen dafür, Moskaus Sicherheitsbedenken nicht zu berücksichtigen. Drei Tage später, am 24. Februar, startete Putin eine sogenannte Sonderoperation gegen die Ukraine und verlagerte die angespannten Beziehungen zwischen Moskau und Kiew in eine militärische Konfrontation. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte in einem Interview mit Sky News Arabic, »Die Ukrainer, die Sie und ich kannten und an den Grenzen, die dieses Land früher hatte, existieren nicht mehr und werden niemals existieren, das ist klar.« Unterdessen kündigte der Präsident von Luhansk, Leonid Pasernik, ein Referendum über den Beitritt zu Russland an. Verantwortliche von Donetsk sagten auch, dass der Beitritt zu Russland zur Priorität Nummer 1 werden würde, sobald die Republik ihre verfassungsmäßigen Grenzen wiedererlangt habe. Unterdessen sagte der ukrainische Chefunterhändler in einem heute erschienenen Interview mit dem Sender Voice of America, dass er erst Ende August nach der Durchführung von Gegenangriffen die Friedensverhandlungen mit Moskau wieder aufnehmen wolle. Ende August werde die Ukraine eine bessere Verhandlungsposition haben, fügte er hinzu. Laut dem zweiten deutschen Fernsehen konzentrieren sich die Kämpfe in dem Krieg derzeit auf die ostukrainische Donbass-Region. Dramatisch sei die Lage vor allem in der strategisch wichtigen Stadt Severodonetsk in der Region Luhansk, wo die russische Armee am Freitag erneut das Azot-Chemiewerk bombardierte. Raketenangriff auf türkische Militärbasis im Nordirak. Unbekannte haben am Freitagabend erneut den türkischen Militärstützpunkt Selekan in Baaschiga in der nordirakischen Provinz Ninawa mit Raketen angegriffen. Die Militärbasis sei am Freitagabend mit 5-Grad-Raketen angegriffen worden, berichtete der Sender Sabri News. Bei dem Raketenangriff seien keine Opfer oder Sachschäden gemeldet worden, hieß es dazu weiter. Die Selekan-Basis wurde schon mehrmals mit Raketen angegriffen. Baaschiga ist eines der Gebiete im Nordirak, in denen in den letzten Jahren türkische Besatzungstruppen präsent waren. In den vergangenen Jahren ist die Türkei wiederholt in den Irak eingedrungen unter dem Vorwand, Mitglieder der türkischen Arbeiterpartei Kurdistans PKK niederzuschlagen. Russland stoppt Gasexporte nach Frankreich. Laut französischen Quellen hat Russland seine Gaslieferungen nach Frankreich eingestellt. Angaben des französischen Gastransportunternehmens GRT Gaz zufolge sei der russische Gasfluss von Deutschland nach Frankreich gestoppt worden. Das Unternehmen erklärte am Freitag, dass es seit Mittwoch, dem 15. Juni, kein Gas mehr aus Russland über die Pipeline erhalten habe. Die Gasversorgung werde aber dadurch nicht beeinträchtigt und das Auffüllen der Speicher für den Winter gehe weiter, teilte der Gasnetzbetreiber GRT Gaz gestern mit. Anfang dieser Woche warnte Russlands Gazprom, dass es die Gaslieferungen nach Europa aufgrund durch westliche Sanktionen bedingten technischer Probleme drastisch reduzieren werde. Das Unternehmen erklärte, dass der deutsche Anlagenbetreiber Siemens Energy die reparierten Gasfördereinheiten der Nord Stream Pipeline aufgrund der russischen Sanktionen nicht von einem Wartungszentrum in Kanada zurückbringen könne. Das Land bekommt 17% seiner Gaslieferungen aus Russland, das meiste normalerweise über Pipelines, den Rest als Flüssigerdgas. Italien erhält ab Freitag nur noch die Hälfte der Gaslieferungen aus Russland. Nach Angaben des Gasversorgers Eni sagte Gazprom am Freitag 50% der bestellten Liefermenge von 63 Millionen Kubikmeter zu. 3 Tote bei Flugzeugabsturz in Frankreich. Beim Absturz eines Sportflugzeugs im Süden von Bordeaux in Frankreich sind 3 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP am späten Freitagnachmittag berichtete, habe das Unglück auch ein Feuer ausgelöst, das 2000 Quadratmeter Käfernwald zerstört habe. Der Brand habe erst am frühen Freitagnachmittag unter Kontrolle gebracht werden können, hieß es dazu weiter. Nach Angaben der Gendarmerie startete die Maschine kurz nach 9.30 Uhr Ortszeit vom nahegelegenen Flughafen Zoukart und stürzte dann in einem 2 Kilometer entfernten Waldgebiet ab. Nach Angaben der Feuerwehr kamen gegen 13 Uhr Ortszeit die Insassen des Flugzeugs, darunter 2 Frauen und ein Mann, bei dem Absturz ums Leben. Dem Bericht zufolge wurden 40 Feuerwehrleute mobilisiert, um das Feuer am Standort einzudämmen, und eine Untersuchung wurde von der Gironde-Gendarmerie und der Ermittlungsabteilung der Luftfahrt-Gendarmerie in Auftrag gegeben, um Nachforschungen anzustellen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar, bei Temperaturen um 27 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 24, Mashhad 27, Isfahan 29, Shiraz 32 und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Während der Krieg in seinem 4. Monat unvermindert weitergeht, hat es bereits in Europa, insbesondere in Deutschland, weitreichende Spuren hinterlassen. Darüber führten wir mit Herrn Dr. Yavuz Özüges, einem deutsch-türkischen Islamexperten, ein Interview. Hören Sie den 4. und letzten Teil dieses Gespräches.
Wir sprachen gerade von dunklen Mächten, die dahinter stecken. Was meinen Sie damit?
Nun, diese dunklen Mächte sind nichts anderes als die Superreichen dieser Welt, die Kapitaldrucker, die Gelddrucker, die glauben, dass sie die Welt beherrschen können. Da gibt es einige Familien, die das Geld beherrschen. Es gibt Einzelpersonen, die genannt werden und vieles andere mehr. Es gibt auch bestimmte Stiftungen. Es ist bekannt, dass zum Beispiel eine einzige Kapitalgesellschaft, BlackRock heißt sie, über einen Großteil der Finanzen dieser Welt Kontrolle ausübt und verfügt. Es ist auch bekannt, dass fast alle Banken von allen Ländern, bis auf ganz wenige Ausnahmen, in der Hand von sehr, sehr wenigen Menschen sind. Und nun hat sich Russland aufgetan und gegen dieses System gestellt. Es ist dann sofort von dem Bankensystem abgekoppelt worden, vom SWIFT-System. Aber anders als damals bei der Islamischen Republik Iran, haben sie sofort ein alternatives System aufgebaut, das offensichtlich immer stärker wird. Und dieses System ist natürlich gleichzeitig auch eine Unterstützung für die Islamische Republik Iran, die, wenn sie sich dem anschließt, ein neues asiatische Stärke aufbauen kann. China stellt sich immer deutlicher auf die Seite der Russen. Im Fall von Angriffen auf den syrischen Flughafen und so hat Russland erstmalig sehr, sehr scharf reagiert gegen diese israelischen Angriffe. Wir haben eine Bewegung in der Welt, die in so einem kurzen Interview gar nicht entsprechend gewürdigt werden kann, aber neben den dunklen Mächten gibt es auch natürlich sehr helle Mächte, die wirken. Die erleben wir vielleicht jetzt nicht mit, aber ich möchte daran erinnern, dass die Verfassung der Islamischen Republik Iran darauf aufgebaut ist, dass die Rückkehr des 12. Imams vorbereitet wird. Und wir glauben an diese Verborgenheit. Wir glauben, dass es solch einen Menschen gibt. Und ganz sicher ist der auch am Wirken. Und so ist die Eskalationsspirale vielleicht und inshallah, so Gott will, der Anfang zur Erlösung.
Lassen Sie mich an dieser Stelle auch auf die geplante Reise des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz nach Kiew eingehen. Die will er gemeinsam mit dem französischen Staatspräsidenten Macron und dem italienischen Premierminister Draghi unternehmen. Ich würde dazu Ihre Meinung hören und was überhaupt die deutschen Medien vielleicht darüber schreiben und welchen Zweck dient diese Reise.
Ganz ehrlich, wenn Sie mich über die deutsche Politik und die deutschen Medien fragen, so ist das für mich nur noch ein einziges Theater und Schauspiel. Es hat nichts mit dem zu tun, was im Hintergrund beschlossen wird. Es hat nichts damit zu tun, was real geschieht. Wir hören zum Beispiel von der Bundesregierung immer wieder, dass wir jetzt Waffen liefern müssen und nochmal Waffen liefern müssen. Auf der anderen Seite hören wir von der Ukraine immer wieder, die Waffen kommen nicht an, die Waffen kommen nicht an, die Waffen kommen nicht an. Wen wollen wir denn glauben? Wen sollen wir diesbezüglich glauben? Mindestens einer von beiden sagt hier eindeutig die Unwahrheit. Und diese Reisen, das sind nur Symbole, ja, das sind Symbole für die Weltpresse, das sind Symbole, um die Bevölkerung ruhig zu stellen. Auch diese ganzen Telefonate, die vorher geführt werden, da führt dann der Kanzler Scholz ein Telefonat mit Putin und das wird dann von den Medien kritisiert. Das ist alles nur ein Schauspiel, ein Theater. In Wirklichkeit ist es so, dass Europa sich jetzt entscheiden muss. Europa ist im Augenblick nichts anderes als die 51. Kolonie der USA. Und wenn sie sich befreien will, muss sie einen neuen Weg gehen. Sie muss einen Weg gehen, in Kooperation mit Asien, in Kooperation mit Russland und China. Sie darf nicht diese uneingeschränkte Unterstützung des Apartheidsystems, des Zionismus fortsetzen und vieles andere mehr. Dazu ist Europa aktuell nicht in der Lage und die Folge ist, dass die Bevölkerung halt entsprechend bestraft werden muss.
Herr Dr. Ozogos, lassen Sie mich zum Schluss auch wie immer eine Frage in Bezug auf die Perspektive dieser Entwicklungen stellen und Sie auch danach fragen, was Sie damit meinen. Wie sehen Sie die Perspektive?
Nun, lassen Sie mich noch eine Zahl nennen, die gerade von der regierenden FDP, das ist der dritte im Bund, gesagt wurde. Der sagte, wenn wir unseren Wohlstand auch nur halbwegs aufrechterhalten wollen, müssen wir 400.000 Bürger jedes Jahr nach Deutschland holen. 400.000 Bürger. Das ist eine unglaubliche Zahl, die wir selbst in Kriegszeiten kaum geschafft haben. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, die deutsche Bevölkerung ist total überaltert. Unsere Alterspyramide ist umgedreht, ganz anders als in den orientalischen Ländern. Wir haben zu wenige junge Leute, keinen Nachwuchs und gar nichts. Deswegen ist die Perspektive für Europa, für Deutschland sehr düster. Aber andererseits gibt es hier natürlich eine ganze Reihe von jungen Muslimen, die sich auch politisch engagieren wollen. Bisher werden sie kurz gehalten, bisher werden sie kaltgestellt. Aber das kann sich schon sehr bald ändern, wenn Deutschland die eigene Kontrolle über die Bevölkerung verliert. Und das wird wiederum passieren, wenn die Brotpreise, wenn all die Preise weiter so steigen wie jetzt in den letzten Wochen, dann wird es selbst in Deutschland Proteste geben. Und insofern, ich habe auf der einen Seite die düstere Prognose, dass das kapitalistische System, wie wir das schon seit Jahrzehnten sagen und wie es auch die Islamische Republik seit Jahrzehnten sagt, bald untergehen wird. Aber ich habe gleichzeitig die sehr hoffnungsvolle Prognose, dass daraus etwas Neues, etwas Schönes entstehen kann, was dann in Kooperation mit der Islamischen Republik Iran, mit Russland, mit China vielleicht etwas vorbereitet, von dem wir im Augenblick nur zu träumen hoffen.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Ein Mann hatte eine Katze, die bekam wenig zu fressen, weil der Mann arm war. Schließlich wurde das Tier krank. Schon seit langem hauste dort auch eine Maus. Die hatte sich einen Speicher mit Nahrungsresten angelegt, denn sie konnte nun geruhsam im Haus stehlen. Sie wusste, dass es damit aus und vorbei sein wird, sobald der Kater wieder bei Kräften ist. So dachte sie bei sich, jetzt wo der Kater so schwach ist, sollte ich ihm ein klein wenig von meinen Vorräten geben und mich mit ihm anfreunden. Vielleicht wird unsere Feindschaft ein Ende nehmen und ich werde für immer vor seinem Angriff sicher sein. Wenn ich den Kater beschenke, wird er mein Freund werden. Ich werde ihn bitten, mir nicht mehr nachzustellen. Die Maus nahm sich ein wenig von den Dingen, die Katzen lieben, aus der Vorratskammer. Dann ging er zum Kater und sagte, »Ich bin heute zu dir gekommen, weil ich dir schon so lange kenne und weiß, dass du ein edles Tier bist und gute Eigenschaften besitzt. Ich bedauere es sehr, dass du krank geworden bist. Das liegt daran, dass du nichts Richtiges zu essen bekommst. Ich habe dir etwas zum Fressen mitgebracht. Ich werde dir ab heute laufend etwas bringen, damit du bald wieder gesund bist.« Der Kater bedankte sich bei der Maus. Da sagte die Maus, »Lieber Kater, ich bin sicher, dass du ein reines Herz hast, aber es wäre schön, wenn du mir schwörst, dass du mich nicht mehr jagst, wenn es dir wieder gut geht.« Der Kater versprach dies hoch und heilig. Er sagte, »Ich schwöre bei Gott, der das dunkle Innere des Menschen mit dem Glauben erhellte und der zwischen Maus und Katze die Liebe zwischen Mutter und Kind hervorrief und Wolf und Schaf wie Geschwister miteinander verbündete.« Ich schwöre, ab nun Feindschaft und Boshaftigkeit aus meinem Herzen zu beseitigen und niemals unser Freundschaftsbündnis aufzulösen. Wir wollen in Freud und Leid zusammenhalten. Wer gegen dieses Bündnis verstößt, der hat mit dem Glauben gebrochen und hat sich gegen den Willen Gottes gestellt. Maus und Kater hatten also ein Bündnis geschlossen. Der Kater, den ein großer Hunger quälte, dachte freudig an das Essen, das ihm die Maus geben wollte, und sagte: »Weil du den Vorschlag zu diesem Freundschaftsbund gemacht hast und mir aus der Not geholfen hast, verspreche ich dir, unserem Bündnis treu zu bleiben.« Die Maus überreichte dem Kater das Essen und kehrte in ihr Mauseloch zurück. Aber da brachte sie jeden Tag dem Kater einen guten Bissen. Schließlich war das Katzentier wieder völlig gesund und richtig kräftig geworden. Wie diese Geschichte in Anlehnung an die alte iranische Geschichtssammlung Miles von Norme weitergeht, erfahren Sie im nächsten Beitrag.
Unser heutiges Sprichwort lautet: Tafra ribiandos va hukumat kun. Ein Mann hatte einen Garten mit zahlreichen fruchtbaren Obstbäumen. Er pflegte ihn so gut er konnte, doch manchmal war die Ernte nur gering, mal wegen einer Kältewelle, mal wegen Dieben. Gegen die Kälte konnte er nichts unternehmen, außer dass er Gott bat, dass er sie verhütet. Aber was Diebstähle betraf, vermochte er selber etwas zu tun. Daher gab er gut Acht, dass sich kein Dieb in seinen Garten schleicht. Wieder einmal hatte sich der Gärtner auf dem Weg zu seinem Garten gemacht. Da sah er, wie drei Männer gerade von seinen Bäumen pflückten. Sie hatten jeder einen Beutel dabei und füllten diesen mit dem Obst. Da holte sich der Gärtner einen Knüppel, um die Diebe anzugreifen und aus dem Garten zu vertreiben. Doch dann besann er sich. »Das wird nicht gehen. Sie sind zu dritt und ich bin allein. Wenn sie zusammen über mich herfallen, wird es mir schlechter gehen. Dann werden sie alles Obst einstecken und ich nur Prügel abbekommen. Ich sollte mich davonschleichen und Hilfe herbeiholen.« Der Gärtner entfernte sich heimlich wieder vom Ort, aber dann dachte er: »Ach, das geht ja auch nicht. Bis ich Hilfe geholt habe, haben sie die Bäume leer gepflückt und sind auf und davon.« Da hatte er eine Idee. Der Gärtner ging zu den Dieben, grüßte freundlich und sagte: »Gott gebe euch Kraft. Was macht ihr denn?« Die Diebe begriffen, dass es der Besitzer des Gartens sein musste, aber sie stellten sich dumm und grüßten freundlich zurück. Der eine sagte: »Ich bin arm und pflücke ein wenig Obst für meine Frau und Kinder.« »Die sind hungrig, natürlich, mit eurer Erlaubnis.« Der Gärtner: »Ach, bitte, das macht doch nichts.« Da wurde auch der zweite mutig und sagte: »Ich bin ein Derwisch und wandere von einem Ort zum anderen. Ich verdiene mir ein wenig Geld durch kleine Lobgedichte für die Heiligen. Als ich hier vorbeikam, wollte ich mich nur ein wenig für meine Arbeit stärken.« Der Gärtner: »Lass dir das Obst schmecken.« Der dritte wusste erst nicht, was er sagen sollte, und meinte schließlich: »Ich bin der Steuerbeamte und bin gekommen, die Steuern einzutreiben.« Da sagte der Gärtner zu dem Dieb, der sich als Steuerbeamter ausgegeben hatte: »Ach, warum macht ihr euch so viel Arbeit? Lasst diese beiden armen Wichte doch Obst pflücken und mitnehmen. Kommt bitte mit, damit ich euch von dem guten Obst nebenan gebe. Aber vergesst nicht, für mich bei eurem Vorgesetzten ein gutes Wort einzulegen.« Der Dieb, der sich als Steuerbeamter ausgegeben hatte, dachte, der Gärtner habe sicher noch besseres Obst auf Lager. Also ging er mit. Der Gärtner bat ihn höflich, er solle vorangehen, und als sie sich etwas von der Stelle entfernt hatten, wo die anderen beiden Diebe waren, holte er seinen Knüppel hervor und schlug auf den Dieb ein. Schließlich band er den angeblichen Steuerbeamten an einem Baum fest. Dann machte er sich auf den Weg zu dessen Komplizen. Als er bei den anderen Dieben angelangt war, sagte er, der Steuerbeamte trinkt gerade ein Glas Tee. Nun, wo mein Tee gut gezogen hat, möchte ich auch dir, lieber Derwisch, eine Tasse anbieten. Sprich du dann ein Gebet für mich. Komm, eine Tasse Tee trinken und dann geh wieder an die Arbeit zurück. Der angebliche Derwisch hatte nichts gegen eine Tasse Tee. Also folgte er dem Gärtner. Als sie weit genug von den anderen Dieb entfernt waren, begann der Gärtner mit dem Knüppel auf ihn einzuschlagen. Er rief erbost, »Du Schurke, seit wann gehen Derwische in fremden Gärten stehlen?« Schließlich fesselte er dem Dieb Hände und Füße und band ihn ebenso an einen Baum fest. Nun war es nicht mehr schwierig, auch den dritten Dieb zu überwältigen. Nach einer tüchtigen Prügel band er auch ihn an den Baum fest und ging dann seine Freunde holen, um die drei Diebe beim Kadi abzuliefern. Nach getanem Werk fragte jemand den Gärtner, wie bist du ganz alleine gegen diese dreisten Diebe angekommen? Da sagte er, ganz einfach, ich habe sie voneinander getrennt. Kennst du nicht das Sprichwort, Tafra rebiandos va hukumatkon, spalte und herrsche.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Hören Sie nun unser heutiges Musikstück mit dem Titel Josto, außer dir, gesungen von Mohammad Ali Sadeh.
واسه ما دوتا کی بهتر از ما از همین امروز تا آخر دنیا واسه ما دوتا کی بهتر از ما از همین امروز تا آخر دنیا همه چیزم آی عزیزم همه چیزم آی عزیزم همه چیزم آی عزیزم همه چیزم مثل تو پیدا شه همه چیزم آی عزیزم جز من کی واسه دیدن تو حریصه اسم تو رو قلبش می نویسه گناه هاش از ندیدنت خیزه همه چیزم آی عزیزم
Es folgt nun ein Beitrag unter dem Titel Vernunft, Religiosität und Ausgewogenheit in einer Person.
In diesem Sonderbeitrag wollen wir die ethischen und politischen Züge von Sayyid Mohammad Douai betrachten. Es ist nur wenige Tage her, dass Sayyid Mohammad Douai, ein naher Helfer Imam Khomeinis und Unterstützer des Revolutionsoberhauptes, verstorben ist. Er war der Leiter der Zeitung Ittila'at. Sein überraschender Tod hat alle Freunde des Imams und der Revolution traurig gestimmt. Denn Douai war eine charaktervolle Persönlichkeit. Er war bekannt für seine freundliche und umgängliche Art und er war Vernunft und Religiosität und Ausgeglichenheit in einer Person. Wir möchten einen Blick auf sein Leben werfen. Imam Khomeini hat ungefähr 15 Monate nach dem Revolutionssieg Hujjatul Islam Sayyid Mohammad Douai zum Leiter der Ittila'at-Zeitung bestimmt. In seinem Dekret bezeichnete er ihn als kompetent und würdig und bat ihn, gestützt auf Gottes Hilfe und unter Heranziehung von verantwortungsbewussten, gläubigen Mitarbeitern, diese Zeitung im Sinne der Verwirklichung der Ziele und Ideale der islamischen Revolution zu verwalten. Douai hat 40 Jahre lang bis zu seinem Verscheiden diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen. Er wurde in der politischen und in der Pressewelt als Verkörperung von Vernunft und Toleranz bekannt und ist im Prinzip der Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit immer treu geblieben. Die Verbindung zu der Bevölkerung hatte einen politischen Posten vorgezogen. Auch wenn er in Fällen für ein politisches Amt kompetent gewesen war, so hat er dahingehende Vorschläge abgelehnt. Sayyid Muhammad Duai ist 1320, also 1941, auf die Welt gekommen. Sein Vater kam aus Yazd und seine Mutter aus Kerman. In Kerman besuchte er nach dem Gymnasium das theologische Seminar und nach dem theologischen Grundstudium ging er an das theologische Lehrzentrum in Rom. Im Jahre 1346, also 1967, wurde er wegen politischer Unterstützung Imam Khomeinis vom Schah-Regime verfolgt. Er begab sich heimlich nach Irak und setzte dort an der Theologischen Hochschule von Najaf sein Studium und im Rahmen der politischen Protestbewegung gegen das tyrannische Schah-Regime seinen Kampf fort. Im Zusammenhang mit seinen politischen Aktivitäten bereiste er verschiedene Länder wie Syrien, Libanon, Jordanien und Pakistan und agierte 7 Jahre lang als Sprecher der Bewegung der kampfbereiten Geistlichen Irans Nehzat-e Rohaniyat-e Mubariz. In Vertretung von Imam Khomeini nahm er Kontakt mit den hohen Verantwortlichen Iraks auf und war während seines Aufenthaltes im Irak Produzent und Moderator des Radioprogrammes der Bewegung der kampfbereiten Geistlichen Irans, welches gegen das Pahlavi-Regime protestierte. Nach dem Sieg der Revolution war er als Botschafter der Islamischen Republik Iran in Bagdad tätig und ihm wurde circa ein Jahr später vom Imam die Verantwortung für das Etelaat-Institut anvertraut. In seinem politischen Arbeitszeugnis nach dem Revolutionssieg steht das 6-malige Parlamentsmandat als Abgeordneter der Teheraner Bevölkerung. Viele Jahre lang diente er der Bevölkerung und leistete zugleich einen großen Beitrag zur Kultur. Sein Tod am 15. Chordad 1401, dem 5. Juni 2020, löste Bedauern über den Verlust dieses charaktervollen Geistlichen aus. Ayatollah Khomeini, Oberhaupt der Islamischen Revolution, gab folgende Beileidsbotschaft heraus. Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Gütigen. Anlässlich des Verscheidens des alten Kämpfers und alten Helfers des geehrten Imams, Herrn Hujjatul Islam Sayyid Mahmoud Duai, Gott erbarme sich seiner, kondoliere ich seiner werten Familie, insbesondere seiner Gemahlin und seinen geehrten Kindern, und der großen Schar von seinen Freunden und Mitarbeitern. Er besaß sehr gute und angenehme Eigenschaften. Einen freundlichen und heilen Charakter, Bescheidenheit und eine schlichte Lebensführung, Unbestechlichkeit und Genügsamkeit, eine tiefe und feste Achtung vor dem geehrten Imam und der Revolution und Standhaftigkeit und Treue als Freund und Kamerad. Seine frühere Anwesenheit im Irak und in Iran während der Kämpfe bildet ein weiteres reiches Kapitel, welches ihm zur Barmherzigkeit und Vergebung Gottes gereicht, so Gott will. Ich bitte Gott, den Allmächtigen, um seine Segensgaben für diesen Verstorbenen. Hat 40 Jahre lang ein wichtiges iranisches Medium geleitet. In dieser Zeit mit ihrem Auf und Ab ist er so vorgegangen, dass kaum jemand seine Presseaktivität kritisieren konnte. In der Fachwelt ebenso wie im Bereich von Kultur und Politik war er dafür bekannt, dass er weder Über- noch Untertreibung beging. Als er Parlamentsabgeordneter war, hat er niemals ein Gehalt entgegengenommen. Und er hat in den vergangenen 40 Jahren in einem alten Haus gelebt, welches noch nicht einmal restauriert worden ist. An fast allen Foren und wissenschaftlichen und kulturellen Konferenzen und besonders an den Zeremonien für die Ehrung von Denkern und kulturellen Größen hat er teilgenommen und sie unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten politischen Flügel gewürdigt. In dem, was er sagte, spiegelten sich seine große Bescheidenheit und sein Gerechtigkeitssinn wider. Er war derartig bescheiden, dass er auf den meisten Versammlungen die letzte Reihe im Saal bevorzugte und trotz beharrlicher Bitte der Konferenzgastgeber nicht bereit war, in der ersten Reihe zu sitzen. Der bekannte iranische Schriftsteller Hushank Moradi Kermani hat auf einer der Gedenkfeiern für Duai gesagt, Sayyid Duai war sehr bescheiden und ich habe ihm oftmals gesagt, du hast die Bescheidenheit selber in Verlegenheit gebracht. Moradi fährt fort. Ich habe von vielen gehört, dass Duai ein Chef ist, dessen Zimmer ihr direkt, wenn immer ihr wollt und ohne dass jemand da wäre, der die Tür bewacht, zu einem Gespräch betreten könnt. Er hatte alle gern. Duai stammte aus armen Verhältnissen, aber er hat sich, als er eine Position erreicht hatte, in der er weitgehend weltliche Gaben nutzen konnte, nie mit Weltlichkeit verunreinigt und er hat nicht sein schlechtes Leben aufgegeben. Niemals hatte die Armut in seiner Kindheit vergessen oder verheimlicht und auf einigen Versammlungen hat er sie sogar für sich selber und die anderen in Erinnerung gerufen, damit ihn kein Stolz und keine Weltenliebe überkommt. Hushaik Moradi Kermoni erinnert sich, es gibt in Kerman ein altes Gebäude, was heute in eine große Bücherei umfunktioniert wurde. Zur Eröffnung dieser Bibliothek waren wir Kermaner, die in Teheran ansässig sind, eingeladen worden und jeder von uns schilderte dort eine Begebenheit aus der Vergangenheit. Als Herr Duai zum Rednerpult kam, beugte er den Kopf auf das Pult herunter und begann zu weinen. Alle wunderten sich, warum er das macht. Nachdem er sich beruhigt hatte, sagte er, »Meine Mutter ist hier an diesem Ort gestorben.« an diesem Ort, der jetzt zu einer Bibliothek geworden ist. Hier war vorher eine Spinnerei und meine Mutter war hier als Dienstmädchen eingestellt. Sie hat hier den Boden gekehrt und sie musste immer husten. Ich war ein Waisenkind und bin immer hinter diese Wand, die damals aus Ziegelsteinen bestand, gekommen. Und meine Mutter gab mir einen Brotbissen. Manchmal war ein wenig Hackfleisch drin und manchmal etwas Käse. Sie wollte, dass ich etwas zum Mittag esse und dann zur Schule gehe. Meine Mutter fragte, bist du satt geworden? Und ich sagte immer, obwohl ich nie satt geworden war, dass ich keinen Hunger mehr habe. Denn ich wusste, sie hat keinen weiteren Brotbissen mehr und schämt sich, wenn ich sage, dass ich nicht satt geworden bin. Und ich sagte zu ihr, isst du selber auch ein Stückchen Brot? Duai sagte dies unter Tränen und alle waren gerührt. Ich habe immer für ihn geweint. Es war eine außergewöhnliche Szene und sie ging richtig unter die Haut. Bis ins Knochenmark. Duai war viel zu bescheiden, als dass er in den 40 Jahren, in denen er die Zeitung Etzelaat leitete, selber einen Bericht in ihr herausgebracht hätte. Ahmad Masjid Jomei, ein iranischer Kulturaktivist, berichtet, sie werden in keiner Ausgabe der Etzelaat ein Bild oder einen Bericht von Duai finden, obwohl er in vielen Kulturbereichen aktiv war. Er wollte keinen persönlichen Gewinn daraus ziehen. Niemals hat er zudem einen persönlichen Nutzen aus der Revolution gewinnen wollen oder ist niemals wegen einem ungerechten Verhalten anderer verbittert gewesen. Ein Nachkomme des verstorbenen Imams sagt über ihn, Duai hat mehr als alle anderen zur Revolution beigetragen, aber er hat nie die Revolution zu einer Leiter für den eigenen Fortschritt umfunktioniert. Man hat ihm Schaden zufügen wollen, aber er hat deshalb niemals Hass gegen jemanden gehegt.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.